Ich möchte heute predigen. Wisst ihr, was mir an der Stelle immer durch den Kopf geht? Die Geschichte von Loriot. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Aber es ist so, ich stehe hier und ich möchte euch jetzt was sagen. Ja. Und der Titel von dem, was ich sagen möchte, heißt Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Schon mal gehört? Du lachst. Ne? Hört man schon mal so in Gesprächen. Ja, vielleicht. Mal gucken, eventuell. Ich muss mal sehen. Weiß noch nicht. Ja, vielleicht. Das ist einfach mal ein Ausdruck dafür, dass wir in einer Zeit leben, in der es einen Haufen Unverbindlichkeit gibt, in unterschiedlichsten Ausprägungen, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und als ich angefangen habe, dieses Thema vorzubereiten, habe ich gegoogelt. Ne? Andere nutzen theologischen Kommentar. Ich habe mich mal ans Internet dran gesetzt und gegoogelt. Dr. Google weiß ja eine Menge, auch eine Menge Unsinn. Aber was mir dann sofort ausgespuckt wurde, war ein Haufen an Beziehungsseiten, wo ich dachte, Alter, das will ich gar nicht alles lesen. Ne? Aber unter anderem wurden dann auch Gründe angegeben, warum das mit der Unverbindlichkeit, in dem Falle in Bezug auf Beziehungen, warum Unverbindlichkeit überhaupt da ist. Ich persönlich würde sagen, das hat nicht nur was mit Beziehung zu tun, sondern generell mit uns. Ja? Der Grund, warum wir ungern einfach Ja oder Nein sagen, hängt damit zusammen, dass wir da ängstlich sind, dass das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, wenn man sich festlegt, ja, dass man sich irgendwie verpflichtet und dadurch auch Pflichten übernimmt. Es hat was damit zu tun, dass wir eher so eingestellt sind, dass wir auf Genuss aus sind, Genussorientierung, Maximierung. Ja, wir wollen den besten Deal finden. Wirtschaft, Aktien, wir kennen das. Es geht darum, sich selbst zu verwirklichen. Außerdem leben wir gleichzeitig in unsicheren Zeiten. Wer weiß, was um die nächste Ecke lauert. Und selbst die Jobs sind oft befristet. Also warum sich festlegen? Ja, man muss im Flow bleiben. Man weiß ja nicht, was kommt. Ich will das gar nicht näher vertiefen, aber ich glaube, da stecken schon auch wahre Aussagen drin. Und wenn irgendjemand von euch das Gefühl hat, dieses Thema betrifft mich eventuell auch, ja, dann kann man einfach mal gucken, okay, was passt denn für mich und was passt eben auch nicht. Ich möchte uns einfach mal in so ein paar Gedanken mit reinnehmen, was die Bibel so dazu sagt. Da gibt es auch einige Bibelstellen, in denen es um Ja und Nein geht. Ja, vielleicht. Ich habe es nicht frömmer hingekriegt. Das ist die Headline. Und genau, ich möchte uns in so ein paar Gedanken damit reinnehmen, wo es dann auf der einen Seite um Gebet geht, um Beziehungen, um unser Verhalten, aber letzten Endes auch um Jesus selbst. Und da wollen wir mal reingucken in den Jakobusbrief gleich. Und bevor ich das mache, einfach mal der erste Punkt, um den es geht, ist, unser Ja drückt Vertrauen und Glauben aus. Und zwar im Gebet. Ja, unser Ja drückt Vertrauen und Glauben im Gebet aus. Ich nehme auch dieses Beispiel vom Vertragsabschluss. Hat jemand schon mal von euch einen Vertrag abgeschlossen? Autokauf? Was weiß ich? Ja. Soll ich euch was sagen? Selbst wenn ihr nichts unterschrieben habt, jeder von euch hat schon mal einen Vertrag abgeschlossen. Holger, korrigier mich, wenn man das aus der Sicht des bürgerlichen Gesetzbuches betrachtet. Ja? Sobald du als Kind zur Bude gehst und sagst, eine Tüte Gemischtes, ja, und dafür die paar Pfennige, wie in meiner Zeit noch, als ich Kind war, oder die paar Cent hinlegst, ich weiß nicht, ob Kinder heute auch schon eine EC-Karte hinlegen, keine Ahnung, bin ich schon raus. Aber an der Stelle schließt man eigentlich schon Vertrag ab. Ja, du gibst mir die Ware, ich gebe dir mein Geld. Gibst du mir nicht, also gebe ich dir nicht mein Geld, gibst du mir nicht die Ware. So ist es. Ja, und es gibt es in so vielen Bereichen, dass wir einen Vertrag abschließen. Und jeder Vertrag ist daran gebunden, dass jeder eine Bedingung zu erfüllen hat. Das macht einen Vertrag aus. Die Bibel benutzt dafür dann eher den Begriff Bund. Alter Bund, neuer Bund. Aber Fakt ist, es geht um einen Vertrag. Und wenn eine Seite diesen Vertrag nicht einhält, seine Bedingungen nicht erfüllt, ja, dann ist der Vertrag ungültig und gibt es die Gegenleistung nicht. Das ist jetzt ein bisschen sehr einseitig dargestellt. So funktioniert unsere Beziehung zu Gott nicht eins zu eins. Ja, da ist dieser Beziehungsaspekt noch viel stärker mit drin. Aber dieser Vertragsaspekt ist trotzdem auch da. Und da gibt es eine Bibelstelle im Jakobusbrief. Da steht im Kapitel 1 ab Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Ich denke, alle haben schon mal erlebt, dass man denkt, ja Herr, schenk mir Weisheit und zwar haufenweise und zwar jetzt. Ja, bitte nicht mehr warten. So erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und das hätte er ein bisschen freundlicher ausdrücken können. Findet ihr nicht? Das ist doch ein bisschen unangenehm, wie er das so schroff auf den Punkt bringt. Was der sagen will, ist, der Zweifler, wie er da beschrieben wird, ist jemand, der auch aus seinen Zweifeln nicht rauskommt. Die Bibel kennt sehr wohl diese Prozesse, wo man mit Zweifeln unterwegs ist. Es gibt diese Geschichte von Thomas, ein enger Freund von Jesus, der nicht glauben kann, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ja, der dann zu seinen anderen Freunden sagt, ihr könnt mir eine Menge erzählen, ich glaube hier gar nichts mehr. Ich bin so enttäuscht von der ganzen Geschichte hier. Wenn ich nicht sehe, dass da wirklich Löcher in seinen Händen drin sind und seine Seite am Herzen durchstochen ist, dann werde ich hier gar nichts glauben. Ja, der war tief in Zweifeln, in Enttäuschung drin und Jesus begegnet ihm, ohne ihm irgendeinen Vorwurf zu machen. Ja, also diese Geschichte mit den Zweiflern kennt die Bibel sehr wohl und kennt Gott, also Gott kennt sich aus mit Zweiflern, ja. Er kennt sich mit uns aus. Die Frage ist, bleiben wir in diesen zweifelnden Wogen drin stecken, auch wenn wir Gott um etwas Konkretes bitten? Ja? Weil das ist so, als wenn wir sagen, ja, Gott will, nein, Gott will nicht. Will Gott? Keine Ahnung. Nee, vielleicht auch nicht. Ja, und je länger dann so ein Gebet unbeantwortet bleibt, umso mehr ist es auch unerledigt und man ist eigentlich nicht zu einem im positiven Sinne Ja-Sager geworden, wo man Ja zu Gott gesagt hat und zu dem, was er geben will, sondern man ist eigentlich bei einem Nein gelandet. Ja. Und an der Stelle sagt die Bibel hier, der Jakobus, wenn wir in dieser Ja-Nein-Schaukel bleiben, dann ist es schwierig für Gott, unser Herz wirklich zu füllen, weil Gottes Landebahn ist ein Ja in unseren Herzen. Ja, da, wo wir ein Ja zu ihm und zu seinen Versprechungen haben, da ist die Landebahn für das, was Gott tun will. Das mag uns dann manchmal nicht schmecken und das hat aber auch nichts mit Leistung zu tun, sondern einfach auch nur mit Beziehung und dass ich glaube, dass Gott so ist, wie er ist. Ja, aber das ist das, wie Gott uns beschenken möchte und die Grundlage, auf der er uns beschenken möchte. Und ich möchte uns an der Stelle einfach ermutigen, herausfordern, nicht beim Ja-Nein stehen zu bleiben oder beim Nein. Denn jeder Zweifel, den wir haben, ist ein Anlass dafür, Gott neu zu entdecken und mehr zu entdecken. Ein Zweifel ist kein Grund, dass du dich selbst verdammst und sagst, Gott kann mir nichts geben, sondern der Zweifel, den wir haben, ist der Startpunkt für eine neue Entdeckung. Und da möchte ich dich zu ermutigen, das so zu sehen und zu suchen, ob Gott dir nicht etwas geben will, was gut für dich ist. Ja. Und dass du so lange suchst, bis du ein Ja in deinem Herzen dazu hast. Und eine Sache, wie wir da unser Herz auch hinbringen können, dass wir Ja sagen zu dem, was Gott uns geben will, ist, dass wir einfach in der Bibel mal lesen. Was sagt denn die Bibel darüber? Welche Zeugnisse gibt es von anderen Menschen, die Gott erlebt haben? Also ich meine keine Schulzeugnisse, sondern Erfahrungsberichte. Ja, was haben Menschen mit Gott erlebt? Auch um uns herum. Einfach mal fragen, hey, hast du schon mal eine Gebetserhörung erlebt? Oder hast du schon mal erlebt, dass Gott das und das gemacht hat? Ja, das ermutigt. Selbst Predigten in der Gemeinde können ermutigen. Ja, ich habe davon gehört. An der Stelle die herzliche Einladung, ein Ja-Sager im Gebet zu werden. Ja. Und zwar bei vollem Bewusstsein und mit ganzem Herzen. Der zweite Punkt ist der, das unser Ja verlässliche Beziehung baut. Stell dir mal die Situation vor, manche hatten diese Situation auch schon, da steht jemand vorm Traualtar. Ja, man könnte auch das Standesamt nehmen, habe ich letzte Woche erlebt, war sehr interessant. Aber nehmen wir mal den Traualtar, so dieses klassisch romantische Bild. Und es geht darum, ja, ne, ein paar schöne Liederchen. Und dann kommt eine Ansprache des Pfarrers, Pastors, bei dem alle hoffen, dass das bald vorbei ist. Und jetzt kommt diese Situation, wo die Frage dann kommt, willst du zusammengefasst mit dieser Person durch dick und dünn gehen? Und dann steht Alfred da und sagt, so genau habe ich mir das jetzt auch noch nicht überlegt, vielleicht, mal sehen. Also bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht ja. Ja? Dann stell dir deine Partnerin jetzt mal aus meiner Sicht ja neben dir vor und guck dir die Gesichtszüge an. Und stell dir die Frage, baut diese Antwort Beziehung? Schafft das ein Fundament für eine lebenslange Gemeinschaft? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Ich kann mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen. Oder was ja häufig vorkommt, man versucht was zu organisieren, was auch immer, entweder ein Videoabend oder irgendeine Aktion in der Gemeinde und oder irgendwas anderes, ja, am Arbeitsplatz. Und man fragt so in die Runde, so, könnt ihr kommen? Ja, vielleicht. Eventuell. Kann ich noch nicht so genau sagen, muss mal gucken. Also es gibt ja so ungefähr 10 verschiedene Redewendungen, die man da erwähnen kann. Ich habe mitgekriegt, wenn ich mich nicht verhört habe, ich glaube, der Philipp hat mir das erzählt, dass der Johannes Ammeling auf der Arbeit, ich weiß nicht, ob er das initiiert hat oder wer auch immer, die haben ein Whiteboard oder eine Tafel irgendwo im Büro stehen, auf dem Arbeitsplatz, wo lauter solche Phrasen draufstehen, die verboten sind. Ja? Einfach nur, um deutlich zu machen, nee, ja oder nein. Aber das ist ja eigentlich das, was bei uns auch oft vorkommt. Ne? Und wenn ich das so sage, dann weiß ich sehr wohl, dass es einen Unterschied gibt zwischen ja, vielleicht oder kann ich jetzt noch nicht sagen. Also da gibt es einen qualifizierten Unterschied. Es gibt Situationen, wo ich mich nicht festlegen kann, weil mir noch ein paar Fakten fehlen. Ja? Das ist aber was anderes, als wenn ich so eine gewisse Grundhaltung habe, wo ich sage, ja, schauen wir mal. Und dazu hat Jesus was zu sagen. Ja, weil das hat ja sowohl zwischenmenschliche Konsequenzen in unseren Beziehungen, als auch in unserer Beziehung zu Gott. Und da gibt es eine schöne Geschichte im Neuen Testament, Matthäus 5, 33. Da steht, und da wird uns eigentlich beschrieben, wie damals in der Kultur Unverbindlichkeit gelebt wurde. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten, also im Alten Testament Jahrhunderte früher, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Ich aber sage euch, jetzt spricht Jesus, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist, das ist vom Bösen. Das ist sozusagen unverbindlich auf Jüdisch. Ja? Weil die wussten, den Namen Gottes, den dürfen wir nicht missbrauchen. Steht schon in den 10 Geboten. Also müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden, wenn es darum geht, irgendwelche Versprechen zu geben, wie wir in diese Falle nicht reintappen und trotzdem irgendwie glaubwürdig, trotzdem irgendwie glaubwürdig rüberkommen. Ja? Und deswegen wurde dann geschworen bei allem Möglichen. Und das, was Jesus dann aber sagt, ist, das ist Unsinn, was ihr da macht, weil alles, worauf ihr schwört, gehört Gott. Also missbraucht ihr ihn trotzdem letzten Endes. Ja, das ist ein Eigentor, was ihr da macht. Und deswegen sagt er, nicht bei irgendetwas schwören. Wer schon anfängt, auf irgendwas zu schwören, da ist schon Verdacht angesagt. Ja? Sondern ihr sollt einfach nur Ja, Ja oder Nein, Nein sagen, aber nicht rumschwören. Ich habe das manchmal in Gesprächen auch gehabt, das gibt es ja auch heute noch. Meistens habe ich das in Konfliktgesprächen leider, wo dann Teilnehmer der einen Partei schwören, du, ich schwöre bei Gott, wahrscheinlich haben die das nicht gelesen, oder sie schwören bei irgendetwas anderem, dass ich das von Herzen so meine und dies und jenes. Und dann kriege ich schon immer so leichte Luftnot und denke mir, hör auf damit. Ja, warum? Weil es macht die Sache nicht glaubwürdiger. Ja, das, was du sagen willst, wird nicht glaubwürdiger, wenn du bei irgendetwas anfängst zu schwören. Entweder ist es so oder ist es nicht so. Und wenn es nicht so ist, dann sag's nicht. Ich sage das als jemand, der in seiner Jugend relativ früh gelernt hat, alles Mögliche zu versprechen. Und ich habe das abgeguckt, muss ich dazu sagen. Ich hatte in meiner Jugend Vorbilder und Leiter, die das so gelebt haben. Ja, ich habe gesehen, wie die mit anderen gesprochen haben. Damals auch einer unserer leitenden Musiker, wie der auch mit dem Pfarrer teilweise gesprochen hat. Und ich habe gedacht, ey, cool. Der kann alle möglichen tollen Gespräche führen, völlig salopp, kommt sehr, sehr freundlich rüber und was weiß ich nicht. Und wenn man ihn kannte, wusste man, der meint nicht die Hälfte von dem, was er gerade sagt, sondern ist einfach mal voll dabei. Ich fand das sehr angenehm, hab gedacht, das probierst du auch mal. Ja, das kann man lernen. Das geht. Aber es ist echt blöd, weil es zerstört Beziehungen. Ein gewisser Schweizer, ich weiß nicht, ob es der Albert war, ist auch egal, der hat mal gesagt, und ich habe es an der Stelle aus dem Englischen übersetzt, wenn das Gespräch zwischen Menschen derart entwertet ist, dass unter bestimmten Umständen Ja, Nein und Nein, Ja meinen kann, dann ist Gemeinschaft unmöglich. Und das ist so. Wenn wir uns auf unser gegenseitiges Wort nicht verlassen können und das keinen Wert hat, dann ist Beziehung nicht möglich. Und das ist der Grund, warum unsere Worte so wichtig sind, wie wir miteinander reden. Ja? Welchen Wert hat unser Ja? Welchen Wert hat unser Nein? Welchen Wert hat das, was wir sagen? Wie verlässlich sind wir da selbst anderen gegenüber? Baut unser Wort Beziehung oder zerstört unser Wort Beziehung? Ich möchte uns sehr dazu einladen, dass wir Beziehungsbauer werden durch die Art und Weise, wie wir reden, was wir sagen, dass das übereinstimmt mit unserem Herzen. Ja, sowohl Gott gegenüber als auch Menschen. Das Fatale ist ja, Gott können wir schon mal gar nichts vormachen, Menschen schaffen wir noch. Ja, also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man Menschen eine Menge vormachen. Das geht. Aber Gott gegenüber kannst du nichts vormachen. Lasst uns an der Stelle einfach Klarstellung beziehen in dem, wie wir reden. Und wenn das so ist, dann muss unser Ja auch Hand und Fuß haben. Das war ein Satz, den hat meine Mutter auch immer gesagt. Das hat keine Hand und keinen Fuß. Ja? Oder halt andersrum, das muss Hand und Fuß haben. Unser Ja muss Hand und Fuß haben oder anders ausgedrückt, unser Ja braucht Hände und Füße. Wenn unser Ja nur ein Ja ist und danach nichts mehr kommt, auch schwierig. Ja. Und da musste ich an mich selber denken, weil das nämlich so ist, dass man so in der Rolle als Pastor eine Menge an Fragen, Erwartungen und was weiß ich nicht alles erlebt, ja. Und das wird jetzt hier keine Selbsthilfegruppe, wo ich mich mal offenbaren möchte oder outen möchte, sondern ich möchte das ganz sachlich als Beispiel bringen. Je nachdem, wie man dann gestrickt ist, geht man da unterschiedlich mit um, auch, ja. Aber man will ja auch vieles, ja. Man soll aber auch vieles, aber nicht alles geht. Und die Versuchung, weil man ja alles auch irgendwie gut machen will, ne? Und diese Geschichten. Die Versuchung ist, dass man zu mehr Dingen Ja sagt, als man halten kann. Es ist mir mal irgendwann aufgefallen, wo ich gedacht habe, das ist gefährlich, was du tust. Ja, nicht zu schnell Ja sagen. Sondern wenn ich Ja sage, dann muss ich das halten können. Selbst wenn es noch so gut gemeint ist und wie auch immer. Ja. Aber ich habe halt nur, und jeder Mensch, rede ich jetzt gar nicht von mir selber, jeder Mensch hat nur 24 Stunden am Tag. Wir leben in unterschiedlichsten Rollen, Aufgaben, Herausforderungen, Pflichten. Und all diese Geschichten müssen immer mit berücksichtigt werden, wenn wir irgendwo Ja sagen. Oder Nein. Ja. Und da gibt es eine schöne Geschichte zu in Matthäus 21, Vers 28. Lese ich mal vor. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Heute wäre die Küche, ja, aber damals war der Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach reute es ihn aber und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste, da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Das, was Jesus hier sagen will, ist, wer Ja sagt, muss auch Ja tun. Das ist das, worum es ihm geht. Und in speziell dieser Situation war das eine richtige Klatsche gegenüber manchen, die zu seinem eigenen Volk gehörten. Ja? Zu dem jüdischen Volk in Israel. Und er hat sie damit mal richtig auf den Pott gesetzt. Das sind so die Situationen, wo das Wort Gottes echt ärgerlich ist. Ja? Wo man es nicht haben will. Und trotzdem geht es genau in die Richtung, für die Jesus von Anfang bis zum Ende gestanden hat. Ich komme da gleich zu. Ja sagen heißt Nein sagen zu anderen Dingen. Das ist der Punkt. Ich muss mich festlegen. Wenn ich Ja zu etwas sage, dann muss ich Nein zu anderen Sachen sagen, damit ich Ja tun kann. Ja? Zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Termin abmache, heute Nachmittag um 15 Uhr habe ich einen Termin. Ich kann da keinen anderen Termin hinlegen, weil ich kann mich nur einmal irgendwie mit Leuten treffen. Wenn ich da noch einen anderen Termin habe, dann habe ich entweder meinen Terminkalender nicht richtig geführt oder aus Stress nicht reingeguckt oder was auch immer oder war schusselig oder die Technik ist schuld. Ja, gut, das gibt's auch. Dann bin ich raus aus der Nummer. Aber ich muss Nein sagen zu einer anderen Frage, damit ich den anderen Termin wahrnehmen kann. Als ich Ja zu Aisha gesagt habe, habe ich Nein zu allen anderen Frauen auf dieser Welt gesagt. Und das ist die Entscheidung. Und das ist wahrscheinlich auch die Angst, warum das manche Leute nicht so gerne machen. Weil wer weiß. Ne? Ja sagen heißt Nein zu etwas anderes. Und wenn du sagst, dass du deine Frau liebst, oder dass du deinen Mann liebst, dann zeige es ihr oder ihm. Ja, diese Aussage ist ja nur so viel wert, wie es sich im Leben widerspiegelt. Ich meine, das ist immer schön. Ja, es schafft eine bessere Atmosphäre, wenn man sagt, ey du, ne, wenn man sagen würde, ey du nervst oder steht morgens auf schon wieder du. Und ja, oder man sagt sich am Tag mal irgendwo was Nettes. Das macht einen Unterschied. Aber das dann auch noch in die Tat umzusetzen, das hilft echt enorm. Ja, mal beim Spülen helfen, beim Auto reparieren, was weiß ich, ne? Was da so für Sachen entstehen. Ich kann das aus meiner Sicht am besten irgendwie sagen, was dann, wie man das ausdrücken müsste, ob ich das dann immer tue. Da nachfragen. Ja, aber Fakt ist, die Richtung sollte stimmen. Wenn wir Ja sagen, sollten wir Ja tun. Ja. Und um das mal auf die Beziehung zu Gott zu beziehen, wenn ich Ja dazu sage, dass Jesus mein Erlöser ist, was hat das denn dann für Konsequenzen? Dann heißt das, dass ich auch bereit bin, das loszulassen, wovon Gott mich erlösen will. Ansonsten ist dieses Ja auf der anderen Seite nicht viel wert. Ich muss bereit sein, dann auch Jesus Erlöser in meinem Leben sein zu lassen. Ja, und dass das ein Prozess ist, wissen wir alle. Aber Fakt ist, wenn mir da was bewusst ist und wenn Gott mich drauf anstößt, und das sind die Punkte, wo Gott manchmal ärgerlich oder wo Gott für uns ärgerlich ist, ja, wir wollen das nicht immer, aber wenn Gott uns sagt, hey, da würde ich dich echt gerne erlösen, das wollen wir manchmal nicht. Aber Gott weiß, dass es gut für uns ist. Und dann ist es wichtig, dass wir bereit sind, auch loszulassen. Das Loslassen alleine macht's noch nicht. Er macht den größten Teil. Ja, aber unser Ja soll an der Stelle ein Ja sein. Wenn ich Ja sage, aber Nein lebe, dann ist es letzten Endes genauso, als wenn ich Nein zu Jesus sage. Das ist der Punkt, der dahinter steckt. Das ist eine Wahrheit, die sich in der Bibel an manchen Stellen wiederfindet, mit ganz anderen Worten. Ja. Und hier kommt der Punkt. Was Gott von uns sucht, ist ein volles Ja zu ihm. Von ganzem Herzen. Was sich dann auch Schritt für Schritt ausdrückt in unserem Leben. Ein volles Ja, ein ganzheitliches Ja. Denn Jesus war genauso. Jesus hat sein Ja mit seinem ganzen Leben bezahlt. Mit nicht weniger, sondern mit seinem ganzen Leben. Ja. Und da nochmal einleitend die Frage, was ist mein Ja wert? Woran kann ich merken, dass einem anderen sein Ja etwas wert ist? Woran merke ich das? Ich merke es daran, dass diese Person alles daran setzt, das zu tun, weswegen sie Ja gesagt hat. Daran merke ich das. Ja, dann bekommt es wirklich richtig Wert. Und genau das hat Jesus gemacht. Ich lese mal eine Bibelstelle aus 2. Korinther 1, Vers 17 vor. Bevor ich das tue, muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Und das ist mein letzter Punkt. Ist mein Ja, also Paulus spricht da zu den Korinthern, ist mein Ja womöglich ein Nein und mein Nein ein Ja, so wahr Gott treu ist. Was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst und Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung, also in Jesus. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn, zur Ehre Gottes, das Amen, was genauso viel heißt wie, ja, so sei es, ja. Ja. Jesus sagt Ja zu Gottes Verheißung. Jesus sagt Ja zu uns als Menschen. Und wir geben ihm eine Antwort darauf und sagen, ja, es ist wirklich so, ich stehe dazu und so soll es auch in meinem Leben sein. Was heißt es, dass Gott, dass Jesus sein Ja oder dass in Christus das Ja ist? Das heißt, er ist Mensch geworden. Ja, er war Gottes Sohn schon immer bei seinem Vater im Himmel. Keiner hat ihn je gesehen, weder den Vater noch den Sohn. Und dann wurde Jesus Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. Und damit sagt er ein Ja zu uns als Menschen komplett, weil er sich mit uns eins macht, mit all unseren Nöten, mit all unseren Sorgen, mit all den Fragen, die wir haben, sagt er Ja dazu. Ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich begebe mich auf eure Ebene. Ja, Ja zu uns. Und dann fängt er an, in diese Welt hinein, das hineinzubringen, was Gott schon immer verheißen hat, nämlich Frieden, Vergebung. Wiederherstellung von Menschen, die total kaputt sind, entweder körperlich oder auch anderweitig. Ja, wo er anfängt, Kranke zu heilen. Und an der Stelle sehen wir, dass Gott ein Ja sagt in Jesus zu den Menschen. Er sagt ein Ja zu seinen Verheißungen und Jesus lebt es aus. Er gibt sein ganzes Leben genau dafür, damit es sichtbar wird in der Welt, in der er damals gelebt hat. Jesus ist das Ja zu dem, was Gott gesagt hat. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Jesus entscheidet sich, sein Leben am Kreuz hinzugeben. Warum? Das ist doch völlig unsinnig. Und die meisten Griechen hat es damals auf die Palme gebracht. Was für ein Unsinn. Ja? Was soll das bewirken? Jesus hat zeigen wollen, dass er bereit ist, all unsere Schuld auf sich zu nehmen, die zwischen uns und Gott steht. Sich total auch mit unseren Schwächen und mit unseren Sünden zu identifizieren. Deswegen hat er sich kreuzigen lassen, um zu zeigen, hey, das ist die Konsequenz von unserem Leben ohne Gott. Und ich bin bereit, euch zu zeigen, was ich damit mache. Und dass ich bereit bin, mein Leben dafür zu geben, damit diese Konsequenz euch nicht trifft. Das war nicht der einzige Grund, es gibt noch mehrere Gründe. Und dann ist Jesus ins Grab gegangen. Er hat sein komplettes Leben investiert, um zu zeigen, ich sag ja zu euch. Ich will euch in der Ewigkeit bei mir haben, weil ich niemanden von euch verlieren will. Ich sag ja zu euch. Und deswegen bin ich bereit, für dich zu sterben, für dein Leben, für dein ganz persönliches Leben. Für all das, was dein Leben kaputt macht, wo du dir nie vorstellen könntest, dass es anders sein kann. Ich sag ja dazu. Und dann blieb er ja nicht im Grab, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und wo ist da das Ja? Da ist das Ja dazu, dass es eine Chance gibt, nicht so zu bleiben, wie wir sind. Ja, oder irgendwie nur ausgeliefert irgendeinem Schicksal, sondern Jesus sagt Ja dazu, dass Gottes Verheißung in unserem Leben Wirklichkeit werden können, dass da wirklich Vergebung reinkommen kann in unser Herz, dass da wirklich Hoffnung reinkommen kann in unser Herz, wo wir Situationen in unserem Leben erlebt haben, die eine totale Hoffnungslosigkeit und Trauer hinterlassen haben. Jesus sagt Ja dazu, ist es möglich, weil er den Tod überwunden hat, weil er diese Mauer durchgetreten hat. Ja, Jesus sagt Ja dazu, es ist möglich. Und welchen Preis hat er dafür bezahlt? Sein komplettes Leben. Nicht weniger. Er hat nicht nur Ja gesagt, er hat Ja gelebt. Ja, um die Verheißung Gottes zu bestätigen. Ja, um Gottes Ja zu uns zu bestätigen. Und um zu bestätigen, dass er uns wirklich segnen und frei machen will. Und die Frage ist, kann ich dieses Jahr annehmen? Komplett. Kann ich dieses Jahr mit meinem Leben gegenzeichnen? Und diese Frage, die Antwort auf diese Frage sollten wir uns gut überlegen. Kann ich dieses Jahr von Jesus, kann ich das mit meinem Leben gegenzeichnen? Am Kreuz hat Jesus zwei Dinge ausgedrückt. Er sagt Ja zu dir. Er sagt Ja zu mir. Aber er sagt Nein zu meiner Sünde. Er sagt Nein zu meinen falschen Wegen. Er sagt Nein zu meinen falschen Handlungen und Neigungen, die er mir nicht gegeben hat. Und indem er das am Kreuz tut, öffnet er die Tür für mich und besiegt die Macht der Sünde. Beides gleichzeitig. Es gehört zusammen. Und für beides hat er sein komplettes Leben gegeben, damit sein Ja glaubwürdig ist. Und ich möchte uns einfach fragen, hey, was sind wir bereit, um dieses Ja von ihm in unserem Leben wirklich zu erleben? Lass uns nicht stehen bleiben. Lass uns immer wieder gucken, hey Gott, was willst du mir geben? Wo willst du deine Erlösung in meinem Leben sichtbar machen? Wo willst du deine Liebe in meinem Leben sichtbar machen? Wo kann mein Ja dir gegenüber noch tiefer wachsen? Ja? Wo kann es noch mehr Konsequenzen haben in meinem Leben, damit du noch mehr in meinem Leben sichtbar wirst? Vollendet sind wir erst, wenn wir irgendwann im Himmel sind. Darauf müssen wir nicht warten. Wir können hier schon eine ganze Menge von Gott erleben. Ja. Und zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus mich liebt, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er mir neues Leben geben will, das ist der Anfang. Aber dieses Ja hat dann weitreichende Konsequenzen. Und ich möchte uns einfach einladen, da weiterzugehen. Und in dem Sinne wollen wir jetzt das Abendmahl feiern. Ja, in dem Abendmahl drücken wir unser Ja zu seinem Ja aus. Und ich möchte uns zu diesem Abendmahl einladen in genau diesem Bewusstsein. Dieses Abendmahl ist nicht irgendein Ritual, was wir seit knapp 2000 Jahren in der Kirchengeschichte feiern, wo wir Brot und Wein oder Traubensaft zu uns nehmen, sondern dieses Abendmahl ist ein Mahl, wo wir daran denken, dass Jesus nichts ausgelassen hat, um Gottes Ja zu uns zu unterschreiben. Er hat nichts ausgelassen. Er hat sein Blut vergossen, er hat sein Leib zerbrechen lassen, alles. Bin ich bereit, das in meinem Leben, mich dem auch so hinzugeben, mich Jesus hinzugeben? Ja? Bin ich bereit, ihm diese Sachen zur Verfügung zu stellen, die ich jetzt nenne, die Art und Weise, um es ganz praktisch zu machen, die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, wie ich in Beziehung lebe, wie ich meine Sexualität auslebe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit Gott umgehe. Bin ich bereit, da meine Bedürftigkeit und meine Schwäche echt in Gottes Hände reinzulegen und zu sagen, hey, ich brauche dich, du hast alles für mich gegeben, ich bin bereit, dir das zu geben. Das sind keine Schätze, die ich dir geben kann, aber das ist etwas, wo du was drin machen kannst in diesen Lebensbereichen. Und dann legen wir das in Gottes Hände, wenn wir das Abendmahl nehmen, wohlwissend, er hat sein Leben dafür gegeben, genau dafür. Ein Austausch findet da statt. Vater, ich möchte jetzt danken, einfach, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns verbindlich liebst. Herr, wir wissen, dass wir in so vielen Bereichen unseres Lebens manchmal unverbindlich sind und möchte ich bitten, dass du uns hilfst, Menschen gegenüber und auch dir gegenüber ein klares Ja zu finden. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Danke.